Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Es gibt Einladungen, die sind richtig riskant. Bei diesen Einladungen ist der PPL, der potenzielle Peinlichkeitslevel, besonders hoch. Also der PPL addiert sich aus der Zusammensetzung der Menschen, die sich irgendwo treffen oder die eingeladen wurde, plus die eigene Empfindlichkeit für Störungen. Gutes Beispiel sind Geburtstagspartys. Wenn man Menschen einlädt, die nicht so gut miteinander harmonieren. Oder bei dienstlichen Mahlzeiten, wo sich der eine Kollege mal wieder so richtig daneben benimmt und man sich fremdschämt. Weihnachten, wen hat's erwischt? Das erste Mal bei den neuen Schwiegereltern eingeladen und deine Freundin hat dich genau darauf vorbereitet, was du nicht sagen sollst, was du anziehen sollst, welche Themen du auf jeden Fall vermeiden sollst und auf die Frage nach dem Fußballverein es nur eine richtige Antwort gibt. Aber ich glaube, den allerhöchsten PPL, den potenziellen Peinlichkeitslevel, haben Einladungen mit den eigenen Kindern. Ich kenne das nur von Beobachtungen, nicht von mir selbst, aber wenn da der Familiengeburtstag ist von der Oma, die 80 feiert, und daneben sitzt die kleine Lisa und fragt dann etwas zu laut über den Tisch, du Papa, wieso wachsen denn den ganzen Opas eigentlich Haare aus den Ohren? Und die sofort einsetzend hochrote Farbe und das Schweigen der anderen Gäste drumherum vereinfacht nicht besonders die Situation. Also der PPL, der potenzielle Peinlichkeitslevel. Und Markus erzählt uns dort auch eine Geschichte mit so einem potenziellen Peinlichkeitslevel. Also Markus, das Markus-Evangelium im Neuen Testament. Und er berichtet davon, was passiert, wenn man versucht, zwei Welten zusammenzubringen. Das ist unsere heutige Geschichte. Sie steht im Markus-Evangelium im Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Ich werde das heute etwas anders machen und euch die Geschichte nacherzählen. Und wenn ihr wollt, schlagt einfach zu Hause nochmal die Bibel auf und liest nach, ob da auch das drinsteht, was ich euch erzählt habe. Das ist das Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Unser Hauptakteur heute ist da Levi. Und Levi war ein Zolleinnehmer in Kapernaum. In der Stadt war auch Jesus ein paar Mal unterwegs. Und wie für so einen Zolleinnehmer der damaligen Zeit üblich, war er nicht besonders beliebt. Er war sehr reich und gleichzeitig sehr unbeliebt. Er war wohlhabend und gleichzeitig hatte er einen schlechten Ruf. Denn Zolleinnehmer damals haben so gar nichts mit unseren Zolleinnehmern heute zu tun. Die waren eher wie habgierige Investmentbanker oder irgend so ein Mitglied der russischen Mafia, also ziemlich rücksichtslos und schamlos luxuriös. Definitiv dann nicht die beste Wahl für den zukünftigen Schwiegersohn. Und nun ist dieser Levi Jesus begegnet, oder Jesus ist Levi begegnet, und er erlebt eine Blitzbekehrung. Es ist Glaube auf den ersten Blick. Jesus kommt, sieht Levi sitzen, spricht Levi an, Levi steht auf und geht mit. Wir wissen nicht, ob er vorher schon was von Jesus gehört hat, von seinen Freunden oder von seiner Familie. Aber darum geht's gar nicht. Das ist Glaube auf den ersten Blick. Und wenn Jesus ruft, dann öffnet sich das Herz und es gibt nur eins, aufstehen und ihm folgen. Ich glaube aber auch, dass Gott noch viel kreativer ist und es gar nicht mehr nur so ein kurzer Sprint ist, wie jemand zum Glauben kommt, sondern dass das auch mal ein richtig langer Marathonlauf werden kann, der mit gutem Training und guten Vorsätzen sehr schnell beginnt und man dann zwischendurch ganz schön die Puste verliert. Und aus irgendeinem Grund merkt man, am Ende bin ich doch angekommen. Aber eigentlich geht es um Markus und die Geschichte. Und das, was ich euch jetzt ganz kurz erzählt habe, ist sozusagen der erste Teil. Und jetzt kommt der zweite Teil, um den es heute gehen soll. Denn Levi ist Jesus begegnet und sein Leben hat sich dann geändert. Und ich stelle mir vor, wie er jetzt dann zusammen mit den anderen am Lagerfeuer sitzt, wenn Jesus Geschichten erzählt. Und wie er dann anfängt, mühsam Lobpreislieder zu singen und im Takt richtig zu klatschen. Er befreundet sich mit den anderen aus der Gemeinde an und das ist auch nicht immer einfach. Das kann auch richtig anstrengend sein. Und dann bekommt er erste kleine Aufgaben und er übernimmt Verantwortung. Und er lernt etwas Seltsames. Er lernt zu beten, so als ob es wirklich etwas verändern würde. Und er fängt an, viel über sich nachzudenken, über sein Leben, über die Dinge, die ihn bewegen, was er sonst getan hat, über seine Vergangenheit und wie es jetzt dann eigentlich weitergehen soll. Und so denkt er auch darüber nach, was er eigentlich mit seiner alten Firma, mit seinem alten Job machen soll. Er war ja Zolleinnehmer. Und was wird er aus seinen Freunden, aus seinen Arbeitskollegen, mit denen er da unterwegs war? Menschen, mit denen er bis dahin sein Leben geteilt hatte. Nehmen wir mal an, da war zum Beispiel Schlomo, der abends immer das Geld gezählt hat und zum Schluss auch noch die Zollstation zugesperrt hat. Und da war dann noch Jakob. Mit dem hatte er schon eine neue Geschäftsidee. Und zwar in Tiberias wollten sie eine neue Filiale aufmachen. Und besonders musste er irgendwie an David denken und an seine noch junge Familie. Um seinen Sohn, da haben sie sich ganz schön gesorgt, weil er sehr, sehr krank war. Ob er schon wieder gesund ist? Sie haben zusammen gearbeitet, gefeiert, die Kuh fliegen lassen, die Korken knallen lassen, sich die Nächte um die Ohren gehauen. Das hat sie verbunden. Aber was sie auch verbunden hat, sind die verächtlichen Blicke und das Ausgegrenztsein der anderen Menschen, die sie tragen mussten, weil mit ihnen, ja, mit denen wollte zu Recht niemand etwas zu tun haben. Ja, die Einsamkeit, die das Leben eines Zolleinnehmers einfach mit sich bringt. Und an seine alten Freunde muss er jetzt denken, was wird aus ihnen werden? Sie haben ja nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Bei denen ist nicht Jesus vorbeigekommen. Sie kennen nicht die Erleichterung, nicht mehr nur verachtet zu werden. Die Freude des Neuanfangs, das Ende von Scham. Sie haben nicht gespürt, wie es ist, angenommen zu sein, so wie man ist. Es ist okay, wie du bist. Sie haben auch nicht diese Befreiung gespürt, die er erfahren hat. Und sie sind nicht gewarnt von einem Leben, das am Ende dann so tödlich enden wird. Was wird aus ihnen, aus meinen alten Freunden, aus meinen Nachbarn und Kollegen? Und da bekommt Levi einen schrägen Einfall. Hey, er lädt zu einem festlichen Abendessen ein. Ein großer gedeckter Tisch. Nochmal ein richtig fettes Haus. Und was macht er? Er lädt seine alten Freunde ein und seine neuen, Jesus und seine Jünger. Er fährt nochmal richtig auf. Frische Datteln, besten Wein aus Unterfranken, leckeres Brot, Orangen, alles, was man zu einem guten Fest braucht. Das Beste vom Besten. Und er geht ein hohes Risiko ein. Er geht das Risiko ein, zwei Welten zusammenzubringen. Er lädt seine alten Freunde ein und seine neuen an einen Tisch. Da sitzt dann Schlomo, David, Jakob und Jünger von Jesu. Die Frage ist ja auch, ob sie überhaupt kommen werden. Und Levi weiß, wie hoch der PPL, der potenzielle Peinlichkeitslevel, dann sein wird. Allein die Gesprächsthemen, wenn sie wieder nur vom Geld verdienen, ihren Frauengeschichten und das Feiern von der letzten Nacht erzählen. Und hoffentlich wird Jakob nicht wieder seine peinlichen Witze erzählen. Wie peinlich wird das denn? Was für ein Risiko. Was werden dann die Frommen, die Jünger und Jesu über mich und meine Freunde denken? Ja, und dann die Frommen. Also, die stellen auch ein ganz schönes Risiko dar, wenn sie wieder nur anfangen, von ihrer Gemeinde zu erzählen. Und letztendlich, dann packen sie noch ihre Gitarre aus und fangen zum Liedersingen an. wie soll das nur funktionieren? Fußball gab es zu der Zeit noch nicht, über was man sich unterhalten kann. Aber da muss Levi jetzt durch. Absagen, das ist nicht mehr drin. Und dann stelle ich mir vor, wie es an der Tür klingelt. Und Levi ist ganz nervös und aufgeregt und geht zur Tür und die ersten Gäste kommen. Und wie sie sich dann etwas verhalten, gegenseitig vorstellen, die Hand reichen mit einer gewissen Distanz und einfach mal sagen, wer sie sind. Zuerst unterhalten die sich wahrscheinlich erstmal über den Tratsch der Stadt, über das Wetter und was es auf dem Markt Neues gibt. Aber später beim Essen sieht man dann plötzlich, wie Jesus mit David über seinen kranken Sohn redet. Wie Simon und Josef darüber sprechen, dass sie doch eigentlich mal gemeinsam aufgewachsen sind und dass beim einen das Leben einfach anders abgelaufen ist, wie er es sich vorgestellt hat. Dass er da auf die schiefe Bahn gekommen ist und nicht genau weiß, wie sein Leben da jetzt weitergehen soll. Und da sprechen sie über all die Dinge, über das Leben, was das Leben mit einem macht und über die Dinge, die einen bewegen. Deep Talk sozusagen. Und Levi sitzt da dabei, beobachtet das Ganze und blickt zufrieden. Und dann kommt ihm auch die eine oder andere Träne einfach mal übers Gesicht, weil er so berührt ist, seine alten Freunde und seine neuen Freunde zusammen. Verrücktes Bild irgendwie. Und überleg doch einen Moment mal selbst, vielleicht hast du ja auch schon Erfahrung gemacht, wie da zwei Welten zusammengekommen sind. Man sitzt zusammen am Tisch und es funktioniert, wie die Geschichte scheint. Scheinbar sind die beiden Welten gar nicht so weit voneinander entfernt. Der ist gar nicht so, wie ich das gedacht habe. So anders ist er gar nicht. Und dass ich der viel Bessere bin, das muss ich auch erstmal noch herausstellen. Und dann merkt vielleicht der eine oder andere, die ursprünglichen Schubladen, die wir da mal hatten, die passen gar nicht mehr. Dann heißt es umsortieren im Kopf. Und dann stellst du fest, der am Tisch gegenüber, so fremd ist der gar nicht. Aber zurück zur Party. Also, die Party ist so richtig in Fahrt gekommen und die Musik, das Gelächter, die gute Laune ist bis auf die Straßen hinaus zu hören. Und das hat auch noch, haben andere auch mitbekommen, es haben sich andere Gäste mit auf die Party geschlichen. Die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, sozusagen die frommen Cops, die darauf achten, dass die religiösen Spielregeln eingehalten werden. Und die frommen Cops machen den Jesu-Leuten erst gleich mal Vorwürfe. Denn ihnen sind die religiösen Ordnungen, die richtige Lebensweise wichtiger, als dass Menschen frei zu Jesus kommen können. Sie halten scheinbar an guten Traditionen fest und versuchen sich so Sicherheit zu verschaffen. Und sie wollen es ja eigentlich nur richtig machen. Aber dabei verlieren sie den Menschen und seine Lebenswelt aus den Augen. Sie versuchen da die Realität teilweise in eine heile Scheinwelt zu verwandeln. Und sie reiben sich vor allem an Jesus, weil er genau diese Grenzen überschreitet. Weil er zu den Menschen hingeht, die ihn brauchen. Spannend finde ich aber dabei, dass Jesus auch nicht so tut, als hätten die frommen Cops nicht auch etwas recht. Denn das sind ja tatsächlich Menschen mit verborgenen Lebensgeschichten. Das sind tatsächlich Menschen, die einiges auf dem Kerbholz haben. Und ganz ehrlich, wer hat es denn nicht? Die frommen Cops, die sind nur diese verkommenen Existenzen, hoffnungslose Fälle, Menschen, für die sich kein Einsatz mehr lohnt. Jesus sieht denselben Menschen, aber aus anderer Perspektive. Jesus sieht das Gleiche, aber aus anderer Perspektive. Jesus schlägt nicht die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was hast du da schon wieder gemacht? Nein, er benennt es, aber er verurteilt nicht. Denn Jesus sieht, wie sehr Gott die Menschen liebt, wie sehr er dich liebt. Er sieht dasselbe, aber mit Erbarmen, mit tiefem Mitgefühl und mit tiefer Trauer über das Leben, wenn es mal nicht so läuft. Er sieht die Menschen mit Hoffnung und Perspektive an und sieht, was das Leben nur für sie bereithält. Soweit erzählt Markus die Geschichte in seinem Evangelium. Und ich habe sie ein wenig noch weitergedacht. Denn ich stelle mir vor, es ist schon spät und aus der Küche hört man noch das Geklappere vom Geschirr, was abgeräumt und abgespült wird und eingeräumt wird. Und Levi bringt dann Jesus zur Tür. Und Levi ist tief bewegt und sagt zu Jesus: Hey Jesus, ich möchte Danke zu dir sagen. Danke, dass du heute gekommen bist. Und es tut mir so endlich leid, in welche peinliche Situation ich dich gebracht habe. Und mit den frommen Kopf, da hast du jetzt noch mehr Ärger. Aber Jesus sagt zu Levi und legt seine Hand auf die Schulter: Hey Levi, hey, lass es gut sein. Es ist alles in Ordnung. Das ist Kinderkram. Ich muss noch ganz andere Dinge durchmachen. Aber ich will dir etwas sagen. Bitte bleib dran. Kümmere dich um deine Freunde. Ich danke dir, dass du das gewagt hast und deine alten Freunde und deine neuen zusammen eingeladen hast. Ich bin so stolz auf dich. Hey, wenn du das nächste Mal machst, mit mir kannst du rechnen, ich komme wieder bei dir vorbei. Auf mich kannst du zählen. Ich weiß ja nicht gerade, was du denkst und was da gerade in dir vorgeht und was in dir arbeitet. Ich muss mir da die Geschichte irgendwie nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann komme ich zu dem Punkt und frage mich, warum macht das Levi überhaupt? Was bewegt Levi dazu, dass er seine alten und neuen Freunde einlädt? Wieso geht er das Risiko überhaupt ein? Eigentlich ist es doch gut, wie es jetzt ist. Mit seinen Freunden in seiner Gemeinde, da ist er doch versorgt. Weshalb macht er einen Schritt aus seiner Komfortzone heraus? Bringt allen Mut auf und lädt die Menschen ein. Wieso bringt er beide Welten zusammen? Ich denke, es ist für ihn das Naheliegendste. Er liebt seine Freunde und er glaubt an Jesus. Also muss er beide zusammenbringen, denn er will, dass seine Freunde das Gleiche erfahren wie er. Die gleiche Freude. Hey, und vielleicht ist auch das der Grund, dass heute der eine oder andere von euch das erste Mal hier sitzt. Irgendjemand hat dich eingepackt und hat gesagt: Hey, komm mal mit, schau dir das mal an, hör dir das mal an. Du wurdest von einem Freund oder von der Freundin eingeladen, damit du Jesus begegnen kannst, damit du die gleiche Wertschätzung erfährst wie sie, die Freude des Neuanfangs, die bedingungslose Liebe, dass es verdammt nochmal keine Rolle spielt, was irgendwo in der Vergangenheit irgendwann mal aus irgendeinem dummen Grund passiert ist, wer du bist oder was du dann da getan hast, dass es wirklich so ist, dass Jesus bedingungslose Liebe über deinem Leben steht. Und weil es für ihn oder für sie die beste Entscheidung war, will er auch dich mit Jesus zusammenbringen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und weißt gar nicht so genau, was du davon halten sollst. Und das ist völlig in Ordnung, weil ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, manchmal ist es auch so ein richtiger Marathonlauf. Da fängt man erst mal an und lernt jemanden kennen, wie in einer Beziehung. So ist es auch mit Jesus. Manches dauert Zeit und bei manchen geht es ganz schnell. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Wege und alles in deiner Ordnung. Aber vielleicht ist ja auch heute genau der richtige Zeitpunkt bei dir, dass du sagst: Boah, das mit Jesus, ja. Dann quatsch mit einem Freund drüber oder mit deiner Freundin, die dich mitgebracht hat. Oder mit einem Mitarbeiter. Oder nach dem Gottesdienst einfach mit mir. Ich bin noch hier. Hey, ich frage dich, was nimmst du mit? Was ist dir heute Morgen wichtig geworden? Welcher Satz, welcher Gedanke steht dir vor Augen oder in deinem Herzen? Denk mal einen kleinen Moment drüber nach. Ist dir was in den Sinn gekommen? Dann halte diesen Gedanken fest. Der ist wichtig für dein Leben. Alles andere lass hinter dir, aber der eine Gedanke, den halt fest. Ich bete noch. Herr, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du uns gebrauchst und berufst und befähigst, dass wir mutig mit dir Schritte gehen können. Schritte auf Menschen zu oder neue Schritte im Glauben. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.